Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute am 16. Oktober auch wieder reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest in der täglichen Bibellese. Ich werde die einzelnen Stellen natürlich direkt vorher ansagen und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Das zweite Buch Chronik, Kapitel 6. Salomos Ansprache. Damals sagte Salomo: Jahwe hat beschlossen, im Wolkendunkel zu wohnen. Doch ich habe dir ein Herrscherhaus gebaut, eine Wohnstätte für ewige Zeiten. Die ganze Versammlung Israels stand dabei. Dann wandte sich der König der Versammlung zu und segnete sie. Er sagte: Gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der mit seiner Hand wahrmachte, was er meinem Vater David mit dem Mund versprach. Seit der Zeit, als ich mein Volk aus Ägypten führte, habe ich in keinem der Stämme Israels eine Stadt erwählt, um dort einen Wohnsitz für meinen Namen errichten zu lassen. Ich habe auch niemand als Herrscher über mein Volk bestimmt. Aber jetzt habe ich Jerusalem als Wohnsitz für meinen Namen erwählt und David zum Herrscher über mein Volk Israel. Nun war es meinem Vater David ein Anliegen, dem Namen Jahwes, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Doch Jahwe sagte zu ihm: Wenn du dir vorgenommen hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du einen guten Entschluss gefasst. Aber nicht du, sondern dein leiblicher Sohn soll dieses Haus für meinen Namen bauen. Und Jahwe hat dieses Versprechen gehalten. Ich bin an die Stelle meines Vaters David getreten und habe den Thron Israels bestiegen, wie Jahwe es zugesagt hat. Und ich habe nun das Haus für den Namen Jahwes gebaut und die Lade hineingestellt, in der die Tafeln des Bundes liegen, den Jahwe mit den Israeliten schloss. Salomos Weihegebet. Dann trat Salomo vor den Augen der Versammlung Israels zum Altar Jahwes und breitete seine Hände aus. Salomo hatte ein Podest aus Bronze anfertigen lassen und mitten in den Vorhof gestellt. Es war 2,5 Meter lang, 2,5 Meter breit und 1,5 Meter hoch. Er stieg auf dieses Podest, kniete sich vor der ganzen Versammlung Israels hin, breitete seine Hände zum Himmel aus und betete: Jahwe, Gott Israels, kein Gott ist dir vergleichbar, weder im Himmel noch auf der Erde. Du stehst zu deinem Bund und lässt deine Liebe zu deinen Dienern bestehen, die mit ganzem Herzen ein Leben führen vor dir. Du hast auch deinem Diener, meinem Vater David, gegenüber deine Versprechen gehalten. Was du mit dem Mund versprachst, hast du mit der Hand wahrgemacht, wie es dieser Tag zeigt. Jahwe, Gott Israels, nun erfülle auch die andere Zusage, die du meinem Vater David gegeben hast, als du sagtest: Es soll dir nie an einem Mann fehlen, der vor mir auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne darauf achten, so nach meinen Weisungen zu leben, wie du das getan hast. Jahwe, Gott Israels, lass doch in Erfüllung gehen, was du deinem Diener David zugesagt hast. Aber will Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Selbst der Himmel und das ganze Universum können dich nicht fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Trotzdem bitte ich dich, Jahwe, mein Gott, achte doch auf das Gebet deines Dieners und höre auf sein Flehen und seine Bitte, die er vor dich bringt. Halte deine Augen Tag und Nacht über diesem Haus offen, von dem du gesagt hast, dass dein Name dort wohnen soll, und höre auf das Gebet, das dein Diener zu dieser Stätte hinrichtet. Höre doch auf das Flehen, das dein Diener und dein Volk zu dieser Stätte hinrichten werden. Höre du es selbst in deiner himmlischen Wohnung, dort, wo du thronst. Ja, erhöre uns und vergib. Wenn sich jemand an seinem Nächsten versündigt und dieser einen Eid von ihm verlangt und er kommt vor deinen Altar in dieses Haus und spricht die Selbstverfluchung aus, dann höre es vom Himmel her und greife ein. Verschaff deinen Dienern Recht, bestrafe den Schuldigen und lass sein böses Tun auf ihn selbst zurückfallen, den Schuldlosen aber sprich frei und gib ihm, was seiner Gerechtigkeit entspricht. Und wenn dein Volk Israel von Feinden besiegt wird weil es gegen dich gesündigt hat, und dann wieder umkehrt und deinen Namen preist und in diesem Haus zu dir betet und fleht, dann höre du es im Himmel und vergib deinem Volk Israel seine Schuld und bring es wieder in das Land zurück, das du ihnen und ihren Vorfahren gegeben hast. Wenn sich der Himmel verschließt, dass es nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie dann zu dieser Stätte hin beten und deinen Namen preisen und von ihrer Sünde umkehren, weil du sie gedemütigt hast, dann höre du es im Himmel und vergib deinen Dienern und deinem Volk Israel die Sünde, denn du führst sie den rechten Weg. Und lass es wieder regnen auf dein Land, das du deinem Volk als Grundbesitz gegeben hast. Wenn eine Hungersnot im Land ausbricht, wenn die Pest wütet, wenn das Getreide durch Brand oder Rostpilze, Heuschrecken oder andere Schädlinge vernichtet wird, wenn der Feind ins Land einfällt, wenn irgendeine Krankheit oder Plage sie trifft, dann höre du jedes Gebet und Flehen. Sei es ein Einzelner oder dein ganzes Volk, je nachdem, was einer als seine Plage oder seinen Schmerz erkennt. Wenn er seine Hände nach diesem Haus hin ausbreitet, dann höre du es im Himmel, dem Ort, wo du thronst. Und vergib. Und gib jedem, was er verdient. Denn du kennst die verborgenen Gedanken der Menschen und siehst ihnen ins Herz. Dann werden sie dich fürchten und auf deinen Wegen gehen, solange sie in dem Land leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Auch wenn ein Ausländer, der nicht zu deinem Volk Israel zählt, aus einem fernen Land kommt, weil er von deinem großen Namen hörte und von dem, was du mit deiner starken Hand und deinem ausgestreckten Arm getan hast. Wenn er also kommt und zu diesem Haus hin betet, dann höre du es im Himmel, dem Ort, wo du thronst, und erfülle seine Bitte. So werden alle Völker der Erde deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel es tut. Und sie werden wissen, dass dein Name über diesem Haus, das ich gebaut habe, ausgerufen ist. Wenn dein Volk gegen seine Feinde in den Krieg zieht, egal wohin du sie schickst, und sie dann zu dir beten, in Richtung dieser Stadt, die du erwählt hast, und dieses Hauses, das ich deinem Namen gebaut habe, dann höre ihr Gebet und ihr Flehen im Himmel und verschaffe ihnen Recht. Wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du zornig über sie wirst und sie ihren Feinden preisgibst und diese sie in ein fernes oder nahes Land verschleppen und sie fangen an, es sich dort zu Herzen zu nehmen und kehren um und flehen im Land ihrer Gefangenschaft zu dir und sagen, wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, wir haben gottlos gehandelt. Wenn sie in dem Land, in dem sie gefangen sind, anhaltend und mit ganzem Herzen und ihrer ganzen Seele zu dir umkehren und beten in Richtung dieses Landes, das du ihren Vätern gegeben hast, und dieser Stadt, die du erwählt hast, und dieses Hauses, das ich deinem Namen gebaut habe, dann höre ihr Gebet und Flehen im Himmel, dem Ort, wo du thronst, und schaffe ihnen ihr Recht. Und vergib deinem Volk, was es gegen dich gesündigt hat. Denn nun, mein Gott, lasse deine Augen offen sein und deine Ohren hören auf das Gebet an diesem Ort. Und jetzt ziehe ein, Jahwe, Gott, komm zu deinem Ruheplatz und begleite deine Lade, das Symbol deiner Macht. Lass an deinen Priestern, Jahwe, Gott, die Rettung sichtbar sein. Mögen deine Frommen des Guten sich freuen und weise deinen Gesalbten nicht ab. Jahwe, Gott, denk an die Beweise deiner Gnade, die du David, deinem Diener, zugesagt hast. Hesekiel Kapitel 42. Räume für die Priester. Dann führte er mich in den nördlichen Teil des Vorhofs hinaus. An der Nordseite des Gebäudes, das hinter dem Tempel lag, befand sich ein Bauwerk. Es stand vor diesem Gebäude und neben dem umbebauten Streifen. Der Bau war 50 Meter lang und 25 Meter breit. Er stand neben dem unbebauten 10 Meter breiten Streifen des inneren Vorhofs und dem Steinpflaster des äußeren Vorhofs, und erhob sich in drei abgestuften Stockwerken. Auf der Nordseite, wo auch die Eingänge des Bauwerks waren, verlief ein 5 Meter breiter Gang. Zum inneren Vorhof führte ein Durchgang, einen halben Meter breit. Die oberen Räume waren schmaler als die unteren und mittleren, weil die Galerien ihnen einen Teil vom Raum wegnahmen, denn das Ganze war dreistöckig angelegt. Die Stockwerke hatten aber keine Säulen wie der Vorhof, deshalb wurden sie von unten nach oben immer kürzer. Eine Mauer von 25 Metern Länge begrenzte die Eingangsseite zum äußeren Vorhof hin. Da die Räume, die zum Vorhof hin zeigten, ebenfalls 25 Meter lang waren, war die ganze Mauer 50 Meter lang. Der Zugang zu den unteren Räumen lag im Osten, wenn man vom äußeren Vorhof aus hineinging. Auch auf der Südseite grenzte ein Bauwerk an die Mauer des äußeren Vorhofs. Und auch hier führte ein Gang an der Vorderseite des Gebäudes entlang. Der Bau glich in allem dem auf der Nordseite in Länge, Breite, Ausgängen und Eingängen, die hier nach Süden hin lagen. Auch hier gelangte man entlang der Schutzmauer von Osten her in das Gebäude, wenn man aus dem äußeren Vorhof kam. Der Mann sagte zu mir: Die Räume im nördlichen und südlichen Bau, die von dem umfriedeten Platz liegen, sind als heilige Räume für die Priester bestimmt, die in der Nähe des Herrn ihren Dienst tun. Dort sollen sie ihre Anteile an den höchstheiligen Opfergaben essen. Dorthin sollen sie auch die höchstheiligen Gaben vom Speise-, Sünd- und Schuldopfer bringen, denn es ist ein heiliger Ort. Wenn die Priester im Heiligtum waren, sollen sie von dort nicht in den Vorhof hinausgehen, sondern die Gewänder, in denen sie ihren Dienst verrichtet haben, in diesen Räumen ablegen, denn die Gewänder sind heilig. Erst nachdem sie sich umgezogen haben, dürfen sie auf den Platz gehen, der auch für das Volk zugänglich ist. Der Tempelbezirk. Als er den inneren Tempelbezirk vermessen hatte, führte er mich durch das Osttor hinaus und vermaß den ganzen äußeren Umfang. Er benutzte die Messroute dazu. Die Ostseite war 250 Meter lang. Auch die Nordseite war 250 Meter lang, ebenso die Südseite und die Westseite. Er vermaß den Tempelbezirk nach allen 4 Windrichtungen hin. Die Außenmauer des Tempelbezirks war 250 Meter lang und 250 Meter breit. Sie sollte das Heilige vom Profanen trennen. Apostelgeschichte Kapitel 7, die Verse 39 bis 60. Doch unsere Vorfahren wollten Mose nicht gehorchen. Sie lehnten sich gegen ihn auf und waren mit ihrem Herzen schon auf dem Rückweg nach Ägypten, als sie zu Aaron sagten: Mach uns Götter, die uns führen können. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, weiß keiner. So machten sie sich damals ein Götzenbild, die Nachbildung eines jungen Stiers, und brachten ihm Opfer und feierten das Werk ihrer Hände. Da wandte sich Gott von ihnen ab und ließ sie gehen, sodass sie das Himmelsheer verehrten, wie es im 12-Prophetenbuch geschrieben steht. Habt ihr etwa für mich 40 Jahre in der Wüste Schlacht- und Speisopfer dargebracht, ihr Israeliten? Ihr habt das Zeltheiligtum des Moloch mitgenommen und das Sternbild des Gottes Räfan verehrt. Götzenbilder habt ihr euch gemacht, um sie anzubeten. Deshalb werde ich euch in die Verbannung schicken, noch über Babylon hinaus. In der Wüste hatten unsere Vorfahren das Zelt mit der göttlichen Urkunde dabei, das nach den Anweisungen Gottes und dem Modell, das Mose gesehen hatte, angefertigt worden war. Unsere Väter hatten es übernommen und mitgebracht, als sie mit Josua das Land in Besitz nahmen, deren Bewohner Gott vor ihnen vertrieb. Noch bis zur Zeit Davids wurde es benutzt. Gott war David besonders gnädig. Und David bat ihn, ein festes Heiligtum für die Israeliten bauen zu dürfen. Salomo durfte es dann für Gott bauen. Aber der Höchste wohnt doch nicht in Häusern, die Menschenhände gebaut haben. Der Prophet sagt das so: Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist meine Fußbank. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen, sagt der Herr. Wo wollt ihr denn eine Bleibe für mich finden? Habe ich nicht mit eigener Hand das All und alles erschaffen? Ihr Unbelehrbaren und Unbeschnittenen, ja unbeschnitten seid ihr an Herz und Ohren. Andauernd widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genauso wie eure Väter. Gibt es einen Propheten, den eure Väter nicht verfolgt haben? Sie haben sogar die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten, des Gerechten, den ihr nun verraten und ermordet habt. Ihr habt das Gesetz durch Vermittlung von Engeln erhalten und doch nicht befolgt. Stephanus wird gesteinigt. Als die Mitglieder des Hohen Rates das hörten, gerieten sie in solche Wut über Stephanus, dass sie mit den Zähnen knirschten. Aber Stephanus war mit dem Heiligen Geist erfüllt und schaute gespannt zum Himmel hinauf. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus an Gottes rechter Seite stehen. »Ich sehe den Himmel offen«, sagt er, »und der Menschensohn steht an der rechten Seite Gottes.« Da schrien sie laut auf, hielten sich die Ohren zu und stürzten sich miteinander auf ihn. Dann zerrten sie ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Dabei legten die Zeugen ihre Obergewänder vor einem jungen Mann hin, der Saulus hieß. Stephanus betete, als sie ihn steinigten. »Herr Jesus«, sagte er, »nimm meinen Geist auf.« Auf die Knie gestürzt rief er noch einmal laut, »Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an.« Mit diesen Worten starb er. Das war der Bibeltext für heute. Ich möchte euch noch den Losungsvers mitgeben aus Sprüche 21, Vers 3. Recht und Gerechtigkeit tun ist dem Herrn lieber als Opfer. Und dazu aus Johannes 7, Vers 24, richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Dienstag und wenn ihr wollt, hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.